Um Pfingsten rum haben wir eine Serie gehabt von Predigten über den Heiligen Geist. Da war einmal, wer ist er, wie kam er, wie befähigt er. Und mittendrin hatten wir eine Predigt über Begeistert von Jesus, eine Serie, die dann eigentlich erst danach angefangen hat. Und das hat einen ganz einfachen Grund gehabt, dass ich nämlich dort die vierte Predigt über den Heiligen Geist hätte halten sollen, aber dann nicht konnte und dann musste ich mit jemandem tauschen. Und den einzigen, den ich gefunden habe, der hätte heute predigen sollen und der hätte natürlich die letzte Predigt zum Thema Begeistert von Jesus gehabt. Und das, er wollte aber das Thema nicht wechseln, sondern nur den Termin. Und von da gesehen gehen wir heute nochmal zurück zum Heiligen Geist. Was bewirkt er? Und ja, das passt eigentlich ganz gut zusammen, denn Begeistert von Jesus und was der Heilige Geist bewirkt, das gehört eigentlich zusammen, denn als Jesus zurückging in den Himmel, hat er gesagt, es ist gut, dass er geht, damit der Tröster kommt und der wird unter anderem ihn verherrlichen, dass wir begeistert sind von Jesus. Der Text für das Thema, was bewirkt der Heilige Geist, ist in Galater 5 von Vers 16 bis 26. Und ich denke, wir sind flexibel genug, dass wir Dinge auch mal anders machen können. In manchen Gemeinden werden gewisse Dinge immer gleich gemacht. Und ich habe 3 Jahre in einer Gemeinde gearbeitet. Da stand man immer zum Wort Gottes auf, also zur Textlesung. Und von da gesehen würde ich euch bitten, mal zu diesem Text aufzustehen, denn ich möchte ihn vorlesen, weil ich annehme, dass er nicht so ganz bekannt ist und jeder den im Kopf hat. Galater 5, 16 bis 26. Der Geist Gottes soll euer Leben bestimmen. Dann werdet ihr den eigenen Begierden widerstehen können. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Was unsere Natur hervorbringt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist dagegen Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus, dem Messias, gehören, haben die eigene Natur mitsamt der Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Danke, dürft euch setzen. Der Heilige Geist, was bewirkt er? Wenn man diesen Text so liest, dann hat man den Eindruck, naja, so ganz viel bewirkt er ja gar nicht, sondern das meiste müssen wir ja selber tun. Wenn man Luther im Kopf und im Ohr hat, dann heißt es dort in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist. Und in Vers 25 dann nochmal, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das klingt nach einem Befehl. Das ist übrigens der einzige Befehl, der in diesem Abschnitt vorkommt. Aber einen Befehl kann man ja nur gehorchen, wenn man ihn versteht. Und von da gesehen ist die Frage, ja, was heißt es, im Geist zu wandeln? Nun, wenn man andere Übersetzungen anschaut, dann könnte das schon ein bisschen helfen. Die Neue Evangelistische sagt, der Geist Gottes soll euer Leben bestimmen. Wandelt im Geist, der Geist Gottes soll euer Leben bestimmen. Oder die Hoffnung für alle, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Da wird schon deutlich, dass wir nicht so ganz nur aktiv sind, dass nicht alles von uns abhängt, wie bei dem Befehl, wandelt im Geist. Sondern, dass der Heilige Geist da auch was damit zu tun hat. Und das ist, ja, wie so oft im Wort Gottes, gibt es hier 2 Seiten. Eine Zusammenarbeit sozusagen. Es ist also nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen können und sagen können, ja, der Geist wird schon alles machen. Das ist alles seine Verantwortung, sondern wir sind trotzdem auch gefordert. So ein bisschen wie Paulus in 1. Korinther 15 schreibt, ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel, doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Paulus hat gearbeitet und er sagt, aber es war eigentlich nicht ich, sondern es war Gott, der in mir gewirkt hat. Diese Zweiseitigkeit, diese Teamarbeit finden wir immer wieder, zum Beispiel in der Heiligung, sagt der Hebräerbrief, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir sollen ihr nachjagen, das ist was ganz Aktives. Im 1. Thessalonicher 5,23 heißt es aber, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Gott heiligt uns. Wir können uns nicht selber heiligen. Und trotzdem sollen wir der Heiligung nachjagen. Es ist also deutlich hier, dass der Heilige Geist der Initiator ist. In Vers 18 wird es nochmal ein bisschen anders ausgedrückt und dann wird es noch deutlicher. Dort heißt es, wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wir lassen uns führen. Das heißt, das ist ein Passiv. Der Heilige Geist ist derjenige, der führt. Und wir lassen uns führen. Wir gehen hinter ihm her. Aber auch das ist nicht so ganz einfach, denn das Ganze, wie dann der Vers 17 deutlich macht, ist ein Kampf. Wir sind nicht willenlose Schafe, die da einfach hinterhertrotteln, sondern es ist ein Kampf. Und da sagt er in Vers 17 hier, die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Es tobt ein Kampf. Den kennen eigentlich nur die Christen. Bevor man Christ wurde, kannte man diesen Kampf nicht. Denn da gab es den Heiligen Geist in uns nicht, der eben diesen Kampf mit uns kämpft. Hier zwei kurze Beobachtungen zu diesem Kampf. Das eine ist eben, wir stehen in einem Kampf. Und das ist eigentlich so deutlich und trotzdem habe ich das lange nicht kapiert. Denn es gab gewisse Versuchungen in meinem Leben, wo ich immer wieder gebetet habe und gesagt habe, Herr, nimm diese Versuchung weg. Ein Gebet, das er nicht erhört. Warum? Er will nicht die Versuchung wegnehmen, sondern er will uns den Sieg geben. Und Sieg hat man nur, wo Kampf ist. Wenn kein Kampf ist, gibt es keinen Sieg. 1. Korinther 15 sagt Paulus, Gott sei Dank, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Und wir möchten gern die Goldmedaille, ohne dafür zu trainieren. Das ist das eine. Und das andere ist, da ist ein Kampf, weil wir einen Feind haben. Im Epheserbrief sagt Paulus, da redet er von den feurigen Pfeilen, die der Feind abschießt. Und deswegen sollen wir den Schild des Glaubens nehmen. Ich kann mich erinnern, in Salzburg mal, in einem Bibelstunde oder Hauskreis, weiß nicht mehr, wo jemand sagte, ja, ich will mich nicht mit Satan beschäftigen. Na, das ist richtig, wir wollen uns nicht mit Satan beschäftigen, aber ihn ignorieren hilft auch nichts, denn der kennt keinen Waffenstillstand. Der wird nicht sagen, seine feurigen Pfeile stecken lassen und sagen, naja, das ist ein Christ, der will nicht mit mir kämpfen, dann lassen wir ihn in Frieden. Sondern die feurigen Pfeile kommen, ob wir wollen oder nicht. Der Kampf ist also da, den können wir nicht ausweichen. Und das Zweite ist die ganz schlechte Nachricht, wir sind chancenlos. Unsere alte Natur ist unverbesserlich. Egal wie wir uns anstrengen, die wird nicht besser. Das hat er ja da in Vers eben 17 gesagt, dass wir von uns aus das Gute nicht tun können, das wir doch eigentlich wollen. Im Römerbrief führt Paulus das weiter aus. In Kapitel 7, Vers 18 sagt er, ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Und im nächsten Kapitel, Vers 7, denn die menschliche Natur steht grundsätzlich feindlich, Gott feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Unsere alte Natur, der alte Adam, wie er oft genannt wird, der kann sich nicht Gottes Gesetz unterstellen. Das ist nicht seine Natur. Und so sagt Paulus, hier gibt es diesen Kampf in uns und wir sollen uns von dem Heiligen Geist leiten lassen. Und dann gibt er uns zwei Listen. die Werke des Fleisches, die er hier beschreibt, und dann die Frucht des Geistes. Nun, solche Listen sind immer gefährlich. Denn wenn wir solche Listen, und die haben wir an anderen Stellen ja auch, Jesus hatte einmal eine aufgeführt, was so alles aus unserem Herzen herauskommt, und an anderen Stellen finden wir solche Listen. Und wenn wir solche Listen sehen, dann haben wir das Gefühl, jetzt müssen wir uns zusammenreißen, jetzt müssen wir das tun, was da steht. Also die negative, das lassen, und dann die positive, eben das tun. Und innerlich fängt man schon an zu stöhnen und zu seufzen, denn das ist eine lange Liste. Und wie soll man das alles schaffen? Aber das ist nicht das Ziel so einer Liste. Ganz im Gegenteil, denn wenn wir diese Liste sehen und sagen, jetzt muss ich das tun, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir schaffen es nicht und versagen immer wieder und geben irgendwann auf, oder wir denken, dass wir es schaffen, und dann sind wir stolz auf unseren Erfolg. Ich denke, Paulus macht schon durch die Formulierung deutlich, dass es um was anderes geht. Indem er das eine Werke des Fleisches nennt und das andere Frucht des Geistes. Das ist also gezielt diese Bezeichnung. Wenn man Werk und Frucht hört, dann denkt man vielleicht, na okay, der Unterschied ist, das eine Werk ist anstrengend und Frucht ist eben nicht anstrengend, Frucht wächst von selber. Da ist ein bisschen Wahrheit dran, vor allem am zweiten Teil, dass Frucht von selber wächst. Aber beim ersten müssen wir nüchtern sagen, nee, das ist auch nicht anstrengend. Denn wenn wir uns die Liste anschauen, Zorn ist nicht anstrengend. Das kommt automatisch. Wenn mich jemand ärgert, dass ich je zornig werde, da brauche ich mich nicht anstrengen. Oder Neid hat absolut nichts mit Anstrengung zu tun. Also das ist nicht der Unterschied, dass Sünde anstrengend ist und ein Gott wohlgefälliges Leben eben nicht anstrengend ist. Das ist hier nicht der Unterschied. Und doch sind Werke etwas, was ich tue, während Frucht etwas ist, was der Heilige Geist bewirkt. Und wenn wir uns die Liste anschauen, dann merken wir, bei dem einen geht es tatsächlich um Dinge, die wir tun, beim anderen geht es eigentlich um Charakter. Da führt er nicht auf gewisse Dinge, die wir tun, die wir abhaken können und sagen können, okay, ich habe das gemacht und damit Gottes Gebot erfüllt. Schauen wir uns kurz diese zwei Listen an. Die Werke des Fleisches. Das ist also nicht gerade eine sehr schmeichelhafte Liste. Glücklicherweise trifft nicht alles bei jedem von uns zu. Und diese Liste könnten wir in drei Gruppen einteilen, die er hier aufführt. Das sind zum Ersten die sinnlichen Sünden. Er führt als Erstes die Unzucht auf. In manchen Gemeinden hat man den Eindruck, die einzige Sünde, die es wirklich gibt, ist Ehebruch. Zumindest wird nur bei Ehebruch Gemeindezucht geübt und sonst bei allem anderen nicht. Das wäre natürlich nicht richtig, aber auf der anderen Seite ist schon auffallend, wie oft die Bibel Unzucht als Erstes nennt und Paulus an einer anderen Stelle sagt, alle anderen Sünden sind außerhalb des Körpers. Und so hat diese schon eine bestimmte Stellung. Das Wort hier wird manchmal im Zusammenhang mit Ehebruch gebraucht. Und dann ist es deutlich, Ehebruch ist alles, was außerhalb bei Verheirateten auf sexuellem Gebiet passiert. Unzucht ist dann alles, was außerhalb bei Nichtverheirateten passiert, also vorehelicher Geschlechtsverkehr, Homosexualität, was immer ist hier gemeint. Aber wir haben ein Fremdwort, was von diesem griechischen Wort kommt, Porneia, da kommt die Pornografie davon. Und Pornografie sind zwei griechische Wörter zusammengefasst. Der zweite Teil heißt geschrieben oder gezeichnet. Und Porno heißt eben Hurerei, Unzucht. Das heißt, Pornografie ist geschriebene, gezeichnete Unzucht. Fotoapparat gab es damals noch nicht oder Videos. Aber das Prinzip ist das gleiche. Ein anderes Fremdwort, was nicht mehr fremd ist, ist Fotografie. Da haben wir das gleiche. Das Foto, das Foss ist das Licht. Geschriebenes Licht, mit Licht geschrieben, Pornografie, geschriebene Hurerei. Das Internet hat das zu wahrscheinlich einem der am weit verbreitetsten Sünden gemacht. Es ist eine Epidemie geworden. Wenn man sich Untersuchungen, Statistiken, Umfragen anschaut, dann ist es erschreckend, wie viele, natürlich meistens Männer, aber trotzdem, wie viele gefangen sind von dieser Sucht. Und zwar nicht nur Nichtchristen, sondern auch Christen bis hin zu Gemeindeleitern und Missionaren, die eine tolle Bibelstunde halten können und dann abends nach Hause kommen, spät, wenn die Frau schon schläft, und sich dann noch vor den Computer setzen. Seine erste Sünde, die er aufführt, sein erstes Werk des Fleisches. Das zweite geht ziemlich gleich dann fast Hand in Hand, ist die Unreinheit. Das sind die unreinen Gedanken, die dann ja automatisch damit kommen, denn diese Bilder wird man ja nicht los. Wie Paulus in Titus 1 sagt, ihr ganzes Denken und Fühlen ist beschmutzt. Und das ist dann wird eine Lawine. Dann hat er noch andere: Ausschweifung, Schwelgerei, Trinkgelage oder Trunksucht, Fressgelage oder Fresssucht. Da wird schon deutlich, dass selbst solche Listen, selbst wenn man jetzt nur diese Werke nimmt, dass die ja gar nicht so einfach zu definieren sind. Denn wann wird Essen zum Fressen? Das ist ja nicht so einfach zu definieren. Da kann man ja keine Regel aufstellen und sagen, so viel darf man essen und alles, was darüber hinausgeht, ist dann Fressen. Und weil das ein bisschen schwierig ist, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Predigt gehört habe über Fresssucht. Dabei ist es sehr wohl eine Sünde, die auch unter Christen weit verbreitet ist. Oder eben Trinkgelage. Wann wird Trinken zum Trinkgelage? Wann, Bibel scheint klar zu sein, dass es nicht verboten ist, für Christen Alkohol zu trinken. Und doch sagt die Bibel sehr viel zum Thema Alkohol und warnt sehr wohl vor dem Missbrauch des Alkohols. Aber wieder, wo ist die Grenze? Wir wünschten uns das manchmal, dass das so alles klar definiert wäre und so viel Achtel darf man pro Woche trinken oder was immer sonst. Aber das ist es nicht. Und da helfen auch keine Regeln, denn die lassen sich dann immer umgehen. Die sinnlichen Sünden, dann hat er religiöse Sünden, da nimmt er nur zwei, den Götzendienst und die Zauberei. Götzendienst, denken wir natürlich zuerst, ja, das machen wir ja nicht, wir knien uns ja vor keiner Figur nieder, egal ob aus Holz oder Stein. Aber ein Götze ist natürlich alles, was wir mehr lieben oder mehr fürchten als Gott. Das heißt, das können Menschen sein, das kann unsere Arbeit sein, unsere Hobbys sein. Es kann im Prinzip alles sein. Was uns wichtiger wird als Gott, ist Götzendienst. Und Zauberei, da gehört natürlich auch vieles wieder dazu, Aberglaube, Horoskop, Wahrsagerei und so weiter gibt es auch vieles. Und auch da ist es nicht, dass Christen automatisch frei sind davon, sondern auch da merkt man immer wieder, dass es Leute gibt, die dann sehr wohl abergläubisch sind, die sehr wohl Angst haben vor gewissen Dingen oder Tagen oder Zahlen oder was immer. War ja vor nicht langem auf einer Konferenz in Thailand und ein Riesenhotel. Mir war es gar nicht aufgefallen, aber als ich mit dem Lift hochfuhr, sagte ein Kollege, er wohnt im 14. Stock, was eigentlich der 13. ist, aber es gibt keinen 13. Es gibt nur den 12. und dann den 14., weil es halt so viele Leute gibt, die Angst hätten, im 13. Stock zu übernachten. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und dann die sozialen Sünden, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neid. Da gibt es so viele Möglichkeiten in der zwischenmenschlichen Beziehung, wo es eben auch unter Christen immer wieder zu solchen Dingen kommen kann. Im Korintherbrief muss Paulus das aufgreifen, die Parteiungen, die bei ihnen waren und der Streit. Beim Jakobusbrief redet er von der Eifersucht und auch vom Streit. Also Werke des Fleisches. Der Hebräerbrief nennt es alles tote Werke. Das, was wir tun. Aber im Gegensatz dazu oder im Gegenteil dazu redet er dann von der Frucht des Geistes. Und auch da finden wir in drei Gruppen. Die erste drei sind in Bezug auf Gott. Und er fängt mit der Liebe an. Und ich muss zugeben, wenn ich an Liebe denke, dann denke ich meistens eben, dass wir Menschen lieben sollen. Männer, liebe deine Frauen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sogar liebe deine Feinde. Aber wenn die Bibel von Liebe redet, dann redet sie zuerst einmal von der Liebe zu Gott. Denn als Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot, dann sagt er bekanntlich, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dann natürlich, das andere ist ihm gleich. Aber trotzdem ist das das erste Gebot. Wir sollen Gott lieben. Und diese Liebe ist eine Frucht, die können wir nicht produzieren. Wir können uns nicht entscheiden und sagen, so, jetzt lieben wir Gott. Sondern das ist etwas, was nur der Heilige Geist bewirken kann. Denn wenn es etwas ist, was wir tun könnten, dann wäre es wieder ein Werk. Ein Werk des Fleisches. Und auch hier denke ich, dass wir manchmal dazu neigen, das zu produzieren und uns anzustrengen, zu lieben. Und bei dieser Frucht des Geistes muss man sagen, die kann man alle nachmachen, die können alle imitiert werden. Satan ist Experte darin. Dass wir denken oder vor allem andere denken, dass das ja da ist, diese Frucht. Und äußerlich kann es manchmal so aussehen. Ich denke an 1. Korinther 13, das Kapitel der Liebe, wo dann Paulus sagt, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, dann würden wir da sagen, das ist Liebe. Also, wenn jemand bereit ist, alles zu geben, was er hat und sogar sein eigenes Leben dahin zu geben, das ist Liebe. Aber er sagt weiter, wenn man keine Liebe dabei hat, nützt es nichts. Das heißt, es gibt Menschen, die das tun, die tatsächlich sich aufopfern. Und viele denken dann, oh, was für ein guter Christ. Das heißt noch lange nicht, dass er überhaupt ein Christ ist. Denn es kann Werk des Fleisches sein, aus eigener Kraft heraus, diese Dinge, diese äußeren Dinge zu tun, aber es ist nicht gewachsen, es ist nicht eine Frucht, die der Heilige Geist bewirkt hat. Liebe zu Gott. Und dann daraus kommt automatisch das Zweite, die Freude. Ist nicht das Gleiche wie Spaß natürlich. Spaß ist von Umständen abhängig. Freude kann man eben sogar im Leid haben und erleben, wenn sie in Gott gegründet ist. Wie der Psalmist in Psalm 43 sagt, dort will ich vor Gottes Altar treten, vor Gott den Grund meiner Freude. Wenn Gott der Grund meiner Freude ist, dann sind Umstände zweitrangig. Das heißt nicht, dass sie leicht sind. Das heißt nicht, dass ich immer grinsend durchs Leben gehe. Trotzdem kann es Tränen kosten. Aber der Grund meiner Freude ist Gott. Das kann nur der Heilige Geist bewirken. Und das ist wieder ganz entscheidend für unser Christsein. Denn der Psalmist sagt im Psalm 100, dienet dem Herrn mit Freuden. Es reicht nicht, dem Herrn zu dienen. Es reicht nicht, in der Gemeinde mitzuarbeiten oder sonst was zu tun. Dadurch wird Gott nicht geehrt. Überhaupt nicht. Denn das tun alle anderen ja auch. Das tun ja Sekten auch, dass sie oft viel mehr mitarbeiten in der Gemeinde als wir. Nein, dienet dem Herrn mit Freuden. Geehrt wird er nur, wenn wir das mit Freuden tun. Aus Liebe zu ihm und nicht aus Pflichtgefühl heraus. Eine andere Übersetzung sagt bei dem gleichen Vers, Psalm 100, Vers 2, betet ihn voll Freude an. Das Wort kann beides heißen. Es kann dienen heißen, es kann anbeten heißen. Das heißt, das ist eigentlich das Gleiche. Anbetung ist also nicht nur ein Block im Gottesdienst, sondern Anbetung ist eigentlich unser ganzes Leben, dass wir eben mit Freuden für den Herrn leben. Und das führt dann zum dritten gleich, führt zum Frieden. Wenn wir Gott lieben, wenn wir uns an Gott freuen, dann haben wir diesen Frieden, nicht nur den Frieden mit Gott, weil unsere Schuld vergeben ist, sondern dieser Friede Gottes, von dem Paulus in Philipper 4 sagt, der alles menschliche Denken weit übersteigt und der dann unsere Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus bewahrt. Die zweite Gruppe, die Frucht in Bezug auf andere. Da sagt er als erstes Geduld. Nun, wenn man bei Hofer oder Lidl an der Kasse steht, dann braucht man oft Geduld. Und bekanntlich geht ja immer dann die zweite Kasse viel schneller als die eigene. Aber das ist gar nicht gemeint hier, sondern Geduld ist etwas, was mit Menschen zu tun hat, nicht mit Umständen, dass wir Geduld miteinander brauchen. Er sagt Sprüche 25, 15, mit Geduld und ruhigen Worten kann man den härtesten Widerstand brechen und sogar mächtige Leute umstimmen. Da brauchen wir Geduld. Und dann Freundlichkeit oder Milde ist ziemlich nahe verwandt damit. Auch da wieder aus Sprüche 15, Vers 1. Eine milde Antwort stillt den Zorn, doch ein kränkendes Wort heizt ihn an. Dass wir miteinander milde umgehen, nachsichtig, freundlich. Und dann auch das Dritte, die Güte, im Guten miteinander umgehen. Von Gott heißt es im Psalm 136, 26 Mal in jedem Vers, jeder Vers hört so auf. Seine Güte hört nie auf. Und deswegen ist es dann auch eine Frucht, die der Heilige Geist in uns bewirken will. Und dann die dritte Gruppe in Bezug auf mich selber. Da hat er zuerst die Treue oder Verlässlichkeit, dass man sich auf mich verlassen kann. Die Sanftmut, das ist der rechte Gebrauch von Autorität oder von Macht. Das ist nicht, dass man der Fußabstreifer ist für Leute. Jesus sagt in Matthäus 11, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das dritte, die Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit. Auf etwas verzichten können, auf das dritte Stück Torte oder was immer es ist. Da gibt es vieles in unserem Leben, wo wir Selbstbeherrschung brauchen. Manchmal fängt sie schon in der Früh an, wenn man aufstehen sollte und es nicht schafft. Wie Sprüche sagt, manche drehen sich im Bett wie die Tür in der Angel. Da fehlt dann offensichtlich die Selbstbeherrschung. Nun, das ist also im Geist wandeln. Paulus braucht drei verschiedene Ausdrücke für dasselbe Prinzip. Im Geist wandeln, uns vom Geist führen lassen oder die Frucht des Geistes bewirken lassen. Nun, die Frage ist ganz praktisch, wie können wir das? Wie können wir im Geist wandeln? Und da kurz fünf Punkte dazu. Das erste ist, denke ich, das Bekennen. Nämlich zu bekennen und zuzugeben, wir können es nicht. Wie schon zitiert Römer 7, 18, ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig. Zu Gott zu kommen und sagen, zu kapitulieren und zu sagen, es geht gar nicht. Christ sein kann man nicht ohne Gott. Das ist unmöglich. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich können wir was ohne ihn tun. Sündigen können wir bestens ohne ihn. Aber alles, was ihn verherrlicht, alles, was vor Gott Bestand hat, das können wir nicht ohne ihn bekennen. Dann als zweites beten. Wir finden Beispiele in der Schrift. Paulus betet zum Beispiel in 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie groß wird wie unsere Liebe zu euch. Er betet darum, das ist eine Frucht des Geistes, aber er betet darum, dass die Liebe in ihnen wächst. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo er das tut. Wir können das für uns selber beten, wir können das füreinander beten, für die ganze Gemeinde beten, dass Gott unsere Liebe wachsen lässt. Oder in Hebräer 13, Vers 21, dieser Gott rüste euch mit allem Guten aus, damit ihr seinen Willen tun könnt. Durch Jesus Christus möge er das, was ihm gefällt, in euch bewirken. Der Hebräerbriefschreiber betet für die Empfänger, dass Gott das Gute in ihnen bewirkt, was ihm gefällt. Warum? Weil sie das nicht selber können. Da dürfen wir Gott darum bitten. Und der Psalmist betet es für sich selber und sagt, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Offensichtlich sind das Dinge, die wir selber nicht können und deswegen beten wir darum. Aber dann das Dritte, wir müssen es dann glauben. Denn Römer 6, Vers 14 sagt, die Sünde hat die Macht über euch verloren. Denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Das ist eine Tatsache. Und auf diese Tatsache müssen wir aufbauen. Tatsachen muss man glauben. In Vers 11 in Römer 6 sagt er, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Das erwähnt Paulus ja hier auch in Galater 5 am Schluss, dass unsere alte Natur gekreuzigt ist. Und darauf sollen wir bauen und zu sagen, das ist bereits geschehen. Damals ist nicht nur Jesus für mich gestorben, sondern mein alter Mensch ist mit ihm gestorben. Und dann muss ich tatsächlich handeln. Das ist aber entscheidend, dass das nicht das Erste ist, sondern das ist das Vierte. In Römer 15 sagt Paulus, ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte. Einmal wieder diese Kombination. Was er getan hat, aber Christus hat es bewirkt. Deswegen dürfen wir beten und dann dürfen wir es tun. Wenn es der Heilige Geist, wenn es Christus bewirkt, dann brauche ich ja nichts tun, denken dann manche Leute. Aber das ist erstens unlogisch und zweitens unbiblisch. Denn man kann gar nicht nichts tun. Es geht gar nicht. Irgendwas tun wir immer. Wenn ich ein Unglück sehe und jemand braucht Hilfe und ich tue nichts, dann habe ich trotzdem was getan. Ich habe zugeschaut oder ich habe weggeschaut, je nachdem, aber ich habe was getan. Es ist also unmöglich zu sagen, ich brauche nichts tun. Denn auch nur da zu sitzen und Däumchen zu drehen, ist etwas tun. Das ist also unlogisch. Und das andere ist unbiblisch. Denn in Philipper 2 sagt Paulus, erarbeitet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das ist entscheidend. Er sagt nicht, tut das, trotzdem Gott das tut, sondern weil. Weil Gott derjenige ist, der das Wollen und das Vollbringen in uns wirkt, deswegen sollen wir das tun. In 1. Petrus 4 heißt es, wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Darum geht es. Das ist eines der entscheidenden Punkte. Dass wenn es etwas ist, was Gott bewirkt, dann wird er geehrt. Wenn es etwas ist, was ich selbst geschafft habe, dann werde ich geehrt. Und Gott will seine Ehre mit niemand teilen. Und dann das Letzte ist danken. Im 2. Korinther 8, 16 sagt Paulus, ich danke Gott dafür, dass er Titus den gleichen Eifer für euch ins Herz gegeben hat, den ich für euch habe. Titus war eifrig, aber Paulus sagt nicht, was für ein toller Titus, sondern er sagt, ich danke Gott, dass er diesen Eifer in sein Herz gegeben hat. Und deshalb immer wieder, es ist der Heilige Geist, der es bewirken muss. Wir dürfen ihn bitten und wenn wir dann etwas sehen, dass er es in irgendjemand getan hat, dann dürfen wir ihm danken, ihm die Ehre geben. Zugegeben, Frucht wächst manchmal sehr langsam. Das könnte entmutigend sein, wenn wir unser eigenes Leben anschauen und dann feststellen, da ist oft noch so wenig zu sehen. Aber ich denke, da dürfen wir schon für die Knospen danken. Dass Gott am Wirken ist, dass Veränderung da ist, auch wenn wir noch längst nicht so weit sind, wie wir gerne wären. Und trotzdem kann Gott schon verherrlicht werden. Und es wird eben dadurch deutlich, dass wir es alleine nicht können, aber eben auch alleine nicht brauchen. Sondern das ist, im Geist zu wandeln, uns vom Geist führen zu lassen, ist zu kapitulieren und ihm zu sagen, dass nur er es tun kann. Ich habe vor kurzem in einem Kapitel von Joni Erickson Tada gelesen, die ja seit ihrer Jugend querschnittsgelähmt ist. Sie sagt, wenn sie in der Früh aufwacht, dann fühlt sie sich oft gar nicht danach, noch zu leben. Und sie betet dann und sagt, Gott, ich kann es nicht. Ich kann nicht umgehen mit dieser Querschnittslähmung. Aber du kannst es. Und sie sagt, gleich wird eine Frau reinkommen und wird mich anziehen und so weiter. Sie sagt, ich habe keine Kraft, die anzulächeln. Und dann betet sie, Gott, leih mir dein Lächeln. Das wünsche ich uns, dass wir das lernen. Dass wir es nicht können, aber wir dürfen Gott bitten, dass er uns sein Lächeln schenkt. Amen.